Bruder Hans-Peter Mumsen habe ich ja bereits vorgestellt und er hat nun ganz andere Art als Volker Gekle an seine Themen heranzugehen. Das Thema ist Stern, auf den ich schaue, das ist das Lied, das wir singen wollten, Fels in der Brandung. Aber Stern, auf den ich schaue, passt inhaltlich auch immer, gell? Bitte die Plätze einnehmen und zur Ruhe kommen und dann darf ich dich bitten.
Also Stern, auf den ich schaue, das wurde ja früher das Mercedes-Lied genannt. Also ich muss erst mal sagen, ich bin sehr dankbar für diesen Vortrag und dachte, vielleicht braucht ihr auch ein bisschen Zeit, um das zu verdauen. Das war ein ganz fantastischer Vortrag. Jetzt möchte ich mit Ihnen und mit euch in ein Thema einsteigen, was jetzt aber etwas anderer Art ist, Fels in der Brandung. Und ich werde erst mal einige Bibelverse dazu vorlesen aus Epheser 4 ab Vers 14. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, was das Haupt ist, Christus. Soweit jetzt eine anfängliche Bibelstelle. Ich meine, wir leben in unruhigen Zeiten und manchmal kommt das so bedrohlich rüber. Es ist auch in Wirklichkeit schon bedrohlich, wenn wir jetzt das menschlich sehen, denn wir wissen wirklich nicht, was in einem, in zwei, in drei, in vier Jahren ist. Das kann man überhaupt nicht mehr voraussehen. Aber auf der anderen Seite, und das habe ich schon in den Tagen davor gesagt, gerade diese unruhigen Zeiten sind unsere Stunde. Das sind eigentlich unsere Glanzzeiten, weil gerade in unruhigen Zeiten und gerade in Krisen wird deutlich, welch Geisteskind wir sind, also welcher Geist in uns wohnt. Also es wird in ruhigen Zeiten wird oft nicht so offenbar, wer wir sind. Gut, wir sagen, wir glauben an Jesus Christus und bekennen uns und so weiter. Aber gerade in den Krisen, in den unruhigen Zeiten wird sichtbar, ob das, was wir sagen, auch wirklich vorhanden ist oder ob wir eine Art Etikettenschwindel machen, dass man auf eine Weinflasche den schönsten Wein draufklebt und nichts drin ist oder nur Wasser oder was weiß ich. Also die unruhigen Zeiten, so schwer sie vielleicht auch sein mögen, sind eigentlich unsere Sternstunden. So hat das ja Jesus schon mal gesagt, wenn ihr alles das kommen seht, dann hebt eure Häupter. Und dank Gott, denn eure Lösung ist nahe. Und unsere Sternstunde ist im gewissen Sinne, und das habe ich jetzt mal Fels in der Brandung genannt, ein Fels in der Brandung, dass der Fels richtig hält in der Brandung, sieht man, wenn die Brandung kommt. Wenn da so ein laues Wasser ist, wir haben ja zwei Meere bei uns in der Umgebung, das ist die Ostsee, die ist eigentlich, also einige mögen sie, aber ich finde sie ziemlich langweilig. Zumindest so am Timmendorfer Strand und so diese Ecke. Auf der anderen Seite ist schon besser. Und die Nordsee, da ist richtig was los. Also die kann wie so ein aufgewühltes Meer sein. Ich erinnere mich, ich hatte noch mal eine schlimmere Erfahrung gemacht. Das war in Indien, in Madras. Da sind wir, bevor wir losgeflogen sind nach Hause, sind wir noch mal schnell an den Strand gegangen, ans Meer. Und der Strand, der war so sehr körnig. Und die Wellen waren auch gar nicht hoch. Und ich bin da so rangegangen. Und die Wellen, wenn die weggingen, die hatten so eine Zugkraft, das habe ich überhaupt nicht erwartet, dass ich umgefallen bin und dann über den körnigen Strand so rübergezogen bin. Ich bin also schwerst verwundet, dann nach Hause zurückgeflogen. So schlimm war es dann auch nicht. Aber also die unruhige See, die hat auch schon Kraft. Und Wir sollen eben nicht wie quasi kleine Schiffchen von den Wellen hin und her getrieben werden, sondern im Grunde genommen auf Fels gegründet. Da wird die Stabilität des Felsens wirksam. Jetzt will ich mal ein anderes Bild nehmen, und zwar ein Wirbelsturm. Es gibt ja diese großen Wirbelstürme gerade in den USA, und die sind ja tückisch. Die haben hohe Windgeschwindigkeiten, aber das Schlimmste bei denen ist eigentlich, wenn der Wirbelsturm kommt, dann weht der Wind meinetwegen von rechts, so rum hier bei mir. Ja gut, das war euch jetzt rechts, ne? Also weht der Wind von rechts. Dann kommt man irgendwann in das Auge des Sturms, da ist gar nichts, und dann weht er plötzlich von links, also von der anderen Seite. Und der Baum, der das gerade noch ausgehalten hat, oder das Haus, das das gerade noch so ausgehalten hat, so ein bisschen nach rechts gebogen wurde, ich mache es mal falsch rum, so, alles klar. Der wird jetzt in die andere Richtung gebogen, und dann entwurzeln viele Bäume, dann stürzen Häuser zusammen, weil plötzlich ein Wind erstmal von da kommt und von da. Und das sind eigentlich auch die Krisen, die wir teilweise erleben. Man sagt ja so schön, man kann auch von zwei Seiten vom Pferd fallen. Also, dass eine Anfechtung oder eine Krise von der einen Seite kommt und alle laufen auf die andere Seite, und da kommt eigentlich schon die nächste Krise her. Das ist wie bei einer Treibjacht, wo die Tiere erstmal von den Hunden in eine Richtung getrieben werden, und auf der anderen Seite warten dann die Jäger, um die abzuschießen. Also im Grunde genommen eine Krise von zwei Seiten. Wie finden wir als Christen darin einen festen Stand, wenn es gerade um ganz konkrete Probleme gibt, die sich in unserer Gesellschaft und in unserem tagtäglichen Leben abspielen? Ich möchte erst einmal ein bisschen versuchen, meinen theologischen Überbau zu erklären. Der ist nicht ganz einfach, und da kommt, sagen wir mal, so ein bisschen der Mathematiker jetzt auch durch. Für wen Mathematik ein rotes Tuch ist, tut mir leid. Da müssen wir jetzt durch. Ne? Ja, da müssen wir jetzt durch. Ich habe mich mal gefragt, in Hamburg, als ich gläubig geworden wurde, das war 1979, da bin ich dann auch mit Christen zusammengekommen, und dann hieß es, und ich glaube, das ist heute noch so, wenn du an der Uni Theologie studierst, dann gehst du als Gläubiger rein und als Ungläubiger raus. Und das war wirklich so. Also viele, die die Universität durchlaufen haben, die kamen erstmal frisch gläubig mit kindlichem Jesusglauben, kamen sie da an. Und mit ganz vielen Zweifeln und so weiter gingen sie wieder weg. Ich erinnere mich an meinen Freund, der war damals, wir waren so 14, 15 Jahre alt, der war fasziniert von den Jesus People, von dieser Erweckung damals. Und kam aus einer Baptistengemeinde und war richtig fromm und gläubig und hat mich dann mitgeschleppt, dass wir mal in solche Gottesdienste gingen. Bei mir hat das noch gar nicht so eine Wirkung gehabt. Da haben wir uns die Heilsarmee in Hamburg angeguckt, auf der Reeperbahn und so weiter. Und war alles schön und gut, aber hat mich irgendwie nicht näher zu Gott gebracht. Also er war Feuer und Flamme. So, und dann 10 Jahre später bei mir hat Jesus mich gefunden, und ich habe zu ihm gefunden, ich bin gläubig geworden, mein Herz war zutiefst berührt und ich wusste erstmal nicht warum, aber ich glaubte einfach, das, was in der Bibel steht, dass das wirklich von Gott kommt, das war für mich bis heute überhaupt gar keine Frage. Wir haben uns mit meinem Freund aus den Augen verloren, weil er auf einer anderen Schule war als ich, haben Abitur gemacht, studiert und so weiter, und später, da kamen wir irgendwie mal wieder ins Gespräch, haben telefoniert und sagt, du, pass mal auf, weißt du, was mir passiert ist? Ich habe Jesus gefunden, oder er hat mich gefunden. Ich bin jetzt Christ, und was du mir damals versucht hast zu vermitteln, das bin ich jetzt geworden. Und er sagt, ja, und ich habe viele Fragen. Bei ihm ist quasi der umgekehrte Prozess gelaufen. Er war dann auch nicht mehr Baptist, sondern Pastor in der evangelischen Kirche, hat Theologie studiert und hat dann viele Fragen, viele Zweifel und so weiter und so fort. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das, dass Menschen so ins Zweifeln geraten? Und ich meine, das findet ja auch heute ständig noch statt. Und es geht ja auch in die evangelikale Welt rein. Es gibt ja inzwischen Bewegungen, die kommen auch mit der sogenannten historisch-kritischen Theologie oder liberal oder wie wir das auch immer nennen wollen, kommen mit diesem Gedankengut und bringen auch viele aus dem sogenannten Evangelikalen, also die Frommen, die bekennenden Christen, richtig ins Zweifeln bezüglich der Aussagen der Bibel. Und das Problem ist, wenn man anfängt, an einer Aussage zu zweifeln, dann ist das oft wie so ein Piekser in einen Luftballon und dann zerplatzt irgendwann das ganze Gebilde. Das ist die Problematik. Aber Menschen kommen ins Zweifeln und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und warum geht das auch in unsere Szenerie so rein? Ich meine, ihr wisst, die Baptisten in Amerika haben sich gespalten, genau wegen dieser Fragen. Und in Deutschland haben wir auch eine Trennung, oder steht bevor, ich weiß, ich bin nicht kirchenpolitisch so firm, aber ich höre es, ich merke es, wie in unsere Bereiche genau diese Fragen auch reinkommen. Und es geht immer um die Glaubwürdigkeit der Bibel letztendlich. Letztendlich ist das so der ganz tiefe Hintergrund. Und woran liegt das? Und ein Grund, den ich gefunden habe, der liegt daran, dass die biblischen Aussagen, wenn man das dann mal studiert und wenn man dann auch durch bestimmte Vorträge hineingeführt wird und so, die biblischen Aussagen scheinbar widersprüchlich sind. Und man sich fragt, ist das jetzt wirklich Gottes Wort oder ist das nicht Menschenwort, wo Menschen quasi über Gott nachdenken? Und diese scheinbar oder tatsächlichen Widersprüche, darüber stolpern denn die einzelnen Menschen. Und dann kommt ja auch noch die Problematik mit einer gewissen gesellschaftlichen Logik, also was man als ethisch oder logisch oder sinnvoll erscheinen lässt in unserer Gesellschaft. Und dann kommen eben halt Fragen wie zum Beispiel zur Schöpfungsgeschichte oder zur Sexualethik der Bibel und so weiter. Also alles so Sachen, wo man auch mit der Gesellschaft richtig in einen Konflikt kommt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist die böse Welt und damit haben wir gar nichts zu tun und so weiter. Aber viele Menschen, die vielleicht auch ganz aufrichtig Jesus folgen wollen, kriegen ein echtes Problem mit diesen Fragen und wissen nicht, existiert die Welt jetzt schon seit 13 Milliarden Jahren oder erst seit 5000 Jahren oder ist das wirklich so? Und es ist wie so ein Wirbelsturm, also man kommt so allmählich ins Zweifeln, zumal ja im gesellschaftlichen Kontext Dinge wie feststehend bezeichnet werden. Also man diskutiert ja oft gar nicht, so mit Außenstehenden diskutiert man oft gar nicht über den Schöpfungsbericht oder so. Das erscheint denen so was von idiotisch, dieses Schöpfungsbericht, dass man oft als erst gar nicht anfängt. Und dann ist man vielleicht im Medizinstudium oder Biologiestudium oder irgendwelchen solchen Sachen und dann wird natürlich von 10.000 Jahren und Evolution und 100.000 und 1 Million und was weiß ich alles. Und irgendwie ist man dann so drin und dann lesen die Leute wieder die Bibel und sind kommen nicht mehr klar. Ist das jetzt wirklich Gottes Wort? Wie meint Gott das? Oft wird es dann in der Theologie symbolisiert. Das heißt, Dinge haben gar nicht wirklich stattgefunden. Und das ist ja auch so eine Lösungsmethode, wie Leute versuchen, aus diesem Konflikt rauszukommen. Und ich sehe das jetzt gar nicht so wissenschaftlich, sondern ich sehe das tatsächlich manchmal auch ein wenig psychologisch. Die Menschen, die da studieren und vielleicht auch die Vorträge halten, die empfinden sich in einem Konflikt und versuchen irgendwie eine Lösung zu finden, wie sie da rauskommen. Und das, was sie meinen, hier aus unserer Wissenschaft her zu wissen und das, was sie in der Bibel lesen, irgendwie wieder übereinander zu kriegen. Und dann kommt eben sowas wie zum Beispiel die historische kritische Bibelauslegung, die am Ende dazu führt, dass Leute sagen, es gibt zum Beispiel 2 Schöpfungsmythen, ne? Wie man also so denkt, ne? Aber du glaubst doch nicht, dass Gott die Welt in 7, also bitte, ne? Oder Jona war natürlich nie im Fisch. Das ist eine Art Gleichnis, eine Art Parabel oder Hiob hat nie gelebt, sondern es war ein Gedankenspiel. Da finde ich immer schwierig, also bei Jona finde ich schwierig, dass Jesus ja Jona zitiert. So wie Jona im Fisch war, so wird der Menschensohn. Dann sage ich, ja, was machst du denn jetzt damit? Ne? Aber da geht es bei einigen dann ja auch weiter. Hiob hat nie gelebt, nur ein Denkspiel. Später heißt es im Jakobusbrief, denkt an Hiob, wie Gott ihn wiederhergestellt hat, wenn es nur ein Denkspiel war. Ich meine, wenn jemand zu mir sagt, denk an Schneewittchen, wie sie nach Hause geht, das würde mich nicht trösten. Ganz ehrlich. Aber so wird das ja plötzlich gesehen. Die Wunder Jesu haben nicht stattgefunden. Die Speisung der 5000, die sollen uns eigentlich nur sagen, dass wir Essen teilen sollen. Und so habe ich einen schönen Vortrag gehört einer sehr bekannten Pastorin. Und die leibliche Auferstehung, die gab es eigentlich nie. Ich erinnere mich noch an ein Wort zum Sonntag bei uns in den Elmshorner Nachrichten, wo eine Pastorin schrieb, also die leibliche Auferstehung, das glaubt man nur auf dem Dorf. Ne? Ich weiß nicht, ob wir hier lauter Dorfdeppen sitzen. Glaube ich mal nicht. Ja, aus Wuppertal. Ja. Ja. Also, man landet da. Und ich habe schon, als ich gläubig wurde, habe ich gemerkt, da will ich nie landen. Aber ich habe mir angeguckt, wo ist eigentlich der Knackpunkt? Also, warum kommen Menschen so ins Schleudern? Und übrigens nicht nur, was die Bibelauslegung, also überhaupt die Glaubwürdigkeit der Bibel anbelangt, sondern auch in Schleudern, dass sie sich auf Spezialthemen setzen. Darauf komme ich dann später noch zu sprechen. Und dann, sagen wir mal, in einer Art Engführung in diesen Spezialthemen laufen und dann auch wieder Trennungen in Gemeinden und Konfessionen und so weiter stattfinden. Wie kann das sein? Man kann natürlich versuchen, die ganzen Zweifel in der Bibel auszuräumen. Ich weiß noch ein Buch und die Bibel hat doch recht. Ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt. Da wurden dann also minutiös die ganzen Fragen und dann wurden sie alle erklärt und so. Aber wir müssen einfach mal damit rechnen, dass wir irgendwann Dinge nicht mehr so gut erklären können. Es ging ja damals los, überhaupt diese ganze Frage mit den verschiedenen Jesajas. Wenn man mal liest, dass Jesaja zur Zeit Joabs anfing zu prophezeien und dann hier Kyros noch in seinen letzten Prophezeiungen mit drin hatte. Das liegt also über 200 Jahre auseinander. Und da kamen die Leute in Zweifel, hat er überhaupt so lange gelebt? Ne? Und dann macht man so Schriftvergleich. Also wenn die Leute mit Schriftvergleich kommen, dann sage ich meistens, hör dir mal den jungen Bach an und den alten Bach. Glaubst du auch nicht, dass das dieselben sind. Aber das ist noch eine Sache für sich. Nur man versucht dann die Zweifel auszuräumen, aber irgendwo landet man schon bei bestimmten Themen in der Bibel, die man nicht übereinander kriegt. Zum Beispiel eins der berühmtesten, Vorherbestimmung und Entscheidungsfreiheit. Also das passt ja bei uns irgendwie nicht in unsere Großhirnrinde. Vielleicht haben wir deswegen zwei Gehirnhälften. Die sind nur leider verbunden und wir versuchen das immer irgendwie miteinander zu koordinieren. Das passt ja nicht in unsere Logik. Und etliche Probleme kommen wirklich aus unserer Denkkultur, weil wir nämlich gerne Gott erklären wollen oder sein Wesen in irgendeiner Kausalität, also in einem logisch stringenten Gebilde erklären wollen, dass die Bibel also im gewissen Sinne ein kausales Gebilde ist, wo man letztendlich alles erklären kann, wo alles irgendwie logisch miteinander verbunden ist. Diese Dinge kommen, soweit ich informiert bin, eigentlich viel mehr aus dem griechischen Denken und nicht aus dem jüdischen Denken. Die hatten überhaupt kein Problem, diese beiden Dinge, wie zum Beispiel Vorherbestimmung und Entscheidungsfreiheit, nebeneinander stehen zu lassen. Ist halt, ist so. Ne? Es ist, wie es ist, sagt der Norddeutsche. Aber die Griechen, die wollten es dann ganz genau wissen. Wie ist die Natur Gottes? Auch die Dreieinigkeit, die wir ja als heiliges Sakrament fast hochhalten, ist ja eigentlich nur ein Gedankenkonstrukt. So genau steht sie ja gar nicht in der Bibel, sondern man hat eigentlich versucht, Gott zu erklären. War Jesus wahrer Mensch und göttlich inspiriert oder war er halb Mensch, halb Gott, so eine Art Herkules oder war er oder ganz Gott, also so eine Art transzendente Gestalt, die hier als Lichtgestalt durch die Welt lief. Und man kam dann ja ganz Mensch und ganz Gott. Das ist ja mit einer der Grundgedanken der auch der Dreieinigkeit, ganz Mensch und ganz Gott, was ja auch wieder irgendwie unlogisch erscheint. Nun, ich habe Folgendes rausgefunden und das ist eine Frage, wie wir die Bibel betrachten. Wir betrachten die Bibel oft ich nenne es mal linear. Also wir sehen eine Linie und da sehen wir meinetwegen, die eine Linie lautet Vorherbestimmung und die andere Seite ist Entscheidungsfreiheit. Ne? Also entweder Gott hat alles vorherbestimmt, dann sind wir quasi kleine Roboter, die hier rumlaufen, und oder wir haben die Entscheidungsfreiheit, dann läuft Gott uns im gewissen Sinne auch ein bisschen hinterher. Also je nachdem, wie wir so entscheiden. Beides passt für uns nicht zusammen. Und in dieser Linearität, also dass wir sagen, so und so, wie machen wir das, da passiert es dann häufig, das habe ich auch festgestellt, dass zum Beispiel die eine Bewegung dann kalvinistisch wird. Und die setzt sich dann auf diesen Zug drauf und den aus dieser Vorherbestimmungstheologie, in der vielleicht Entscheidungsfreiheit auch nur so ein bisschen drin ist, aber irgendwie immer geringer wird, da wird dann alles ausgebreitet, bis nachher vorherbestimmt sogar zur Hölle, und dann kriegen so manch einige wirklich, also hochstehende Haare und wissen nicht mehr, ob sie da überhaupt noch bleiben können oder nicht. Aber dann kommen die Leute, die sich auf die andere Seite setzen, ich nenne das immer das Macher-Evangelium. Also es liegt eigentlich an uns, wir müssen das machen. Ich glaube, daher kommt auch dieser Begriff Reich Gottes bauen. Das fand ich fantastisch, den Vortrag, dass er sagt, das ist eigentlich eine Erfindung, die aus einer bestimmten Denkkultur rauskommt. Wir machen das. Herr Jesus, du bist jetzt ja hier in unserer Mitte, wir sind ja mehr als drei Leute, also setz dich mal ruhig hin, wir machen das schon. Ne? Also das ist das Macher-Evangelium. Ne? Wir machen es natürlich mit dem Heiligen Geist, und so ist es ja dann auch oft. Wir planen das und sagen am Ende, Herr, ach bitte segne, ohne deinen Segen geht es ja nicht, also bitte segne das dann auch noch, was wir da geplant haben. Aber man denkt linear. Das heißt, entweder das eine oder das andere. Oder, was mir mal ein Pastor erzählt hat, der auch ganz schwer mit Zweifeln zu kämpfen hat, der sagt, er kommt damit nicht klar, wie kann ein liebender Gott Leid zulassen? Und da ist wieder diese Linie, ne? Da Gott liebt uns, und wir wissen ja, wenn wir unsere Kinder lieben, dann wollen wir doch nicht, dass unsere Kinder leiden. Also wenn Gott uns liebt, dann will er doch nicht, dass wir leiden. Das ist die eine Seite. Und dann kommt die andere Seite. Wir leiden, stellen wir fest, also liebt uns Gott nicht wirklich. Also einem leidenden Menschen zu sagen, der Herr liebt dich, das ist ja fast also kein netter Trost, sondern da ist eben dieser große Zweifel, ich leide, ich bete, Gott hört nicht, ich leide. Als Pastor kenne ich etliche solcher Menschen, die in solchen großen Krisen stecken. Liebt Gott mich überhaupt noch? Ich kann das gar nicht mehr glauben. Ein liebender Gott müsste doch eigentlich. Und da sind wir wieder auf dieser Seite. Und aufgrund dessen, dass wir versuchen, quasi in einer Kausalität, sag ich mal, zu denken, also zu versuchen, Gott zu verstehen, indem die Dinge irgendwie für uns verständlich, logisch verständlich zusammengehören. Gerade dieser Versuch bringt viele ins Schleudern und ins Zweifeln. Und jetzt komme ich mal als Mathematiker und sage, es gibt auch eine Art von Widerspruch, die ganz anders aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr früher mal in der Schule das Koordinatenkreuz hattet. Nehmen wir mal an, ich zeige das jetzt, ich wollte es ursprünglich mit der Kamera, aber ich wollte nicht, dass wir wieder an der Technik jetzt, am Ende auf unser Mittagessen verzichten müssen, denn ich weiß, da werden auch Christen nervös. Ja, ich habe Rainer schon gesagt, ich rufe gleich eine Fastenzeit aus, wenn ich zu lang mache. Aber da ist es so, nehmen wir mal Entscheidungsfreiheit ist diese Achse hier, also Entscheidungsfreiheit, keine Entscheidungsfreiheit, ne? Also ist diese Achse, und diese Achse ist Vorherbestimmung. Das im gewissen Sinne widerspricht sich das auch, oder es widerspricht sich nicht direkt, aber es passt auch nicht zusammen. Es ist eine andere Dimension. Ich nenne das die zweidimensionale Theologie. Klingt ein bisschen mathematisch, aber es ist eine andere Dimension. Aber jetzt wird die ganze Frage plötzlich ganz anders beantwortet. Jetzt haben wir Entscheidungsfreiheit und Vorherbestimmung. Und jetzt ist hier ja quasi ein Quadrant. Ne? Könnt ihr euch das vorstellen, das Koordinatenkreuz hier? Hier ist quasi ein Quadrant und in diesem Quadranten bewegen wir uns. Und wir haben immer beides. Ne? Das, was nicht zusammenpasst, passt in diesem Quadranten plötzlich zusammen, weil die Vorherbestimmung jetzt quasi eine senkrechte Achse ist und die Eigenentscheidung eine waagerechte. Plötzlich passt das zusammen, dass wir sagen können, es ist alles von Gott vorherbestimmt und ich habe Entscheidungsfreiheit. Und die Leute sagen, wie kriegst du das übereinander? Ja, ich lebe im Quadranten rechts oben. Ne? Also wenn wir das Koordinatenkreuz nehmen. Ne? Ich lebe und in diesem Quadranten, und da wird, finde ich, unser christliches Leben auch hochinteressant. Da ist es jetzt gar nicht immer so entscheidend, ob ich an dem Punkt bin oder an dem Punkt. Also ob ich das eine mal mehr betone oder das andere mal mehr betone, sondern es ist entscheidend, dass ich überhaupt da drin bin, dass ich weiß, Gott hat mein Leben in seiner Hand und wenn ich mal komplett aus der Rolle fall oder Alzheimer bekomme, hat meine Schwester gesagt, also sowas bekomme ich nie, ne? Weil die Leute Angst haben, dass sie, wenn sie jetzt meinetwegen Alzheimer bekommen oder dement werden, dass sie dann womöglich noch dem Glauben abschwören. Nein, nein, wenn das passiert, dann ist diese Achse die wichtige und die bleibt. Ne? Die bleibt, selbst wenn die Entscheidungsfreiheit dann von anderen übernommen wird. Ne? Papa, geh jetzt mal zum Essen oder was weiß ich. Wir brauchen da keine Angst haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind wir auch herausgefordert. Natürlich müssen wir uns entscheiden und wir müssen auch etwas tun und danach handeln, wie Christus uns das gesagt hat. Es gehört zusammen. Und das Extrem wäre dann eben die linke Seite. Das ist dann vorherbestimmt ohne Entscheidungsfreiheit. Das heißt, wir sind nur Roboter. Das hat eine Physikerin, die ist gar nicht gläubig, aber die ist einmal musste richtig in die Psychiatrie, weil sie aus ihrer eigenen Forschung festgestellt hat, es ist eigentlich alles physikalisch gesehen vorherbestimmt. Also wir haben eigentlich gar keine Entscheidungsfreiheit. Das hat die verrückt gemacht, ne? Weil sie sagte, außer von ein paar kleinen Quantenproblemen, die man nicht bestimmen kann, ist eigentlich alles quasi schon vorbestimmt, auch ohne Gott, ne, kommen Leute in solche Probleme. Und die unteren Quadranten, die lassen wir mal ganz aus. Also rechts oben, da befinden wir uns. Und das erleichtert viele Dinge, übrigens auch, wie wir mit alltäglichen Dingen umgehen. Nehmen wir noch einmal die Frage, wie kann ein liebender Gott Leid zulassen? Das erscheint für uns ein Widerspruch. Aber jetzt sagen wir das mal so. Gottes Liebe ist jetzt senkrecht und Leid ist waagerecht. So, und jetzt ist es ganz einfach. Gottes Liebe ist immer da. Wenn wir uns im rechtsoberen oder im linksoberen Quadranten bewegen, sind wir immer richtig. Wenn wir leiden, ist Gottes Liebe da. Wenn wir nicht leiden, ist Gottes Liebe auch da. Wir stellen die beiden nicht in Konkurrenz zueinander. So wie unsere Kinder mal sagen, ne? Also wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du mir jetzt ein Eis kaufen oder einen Computer oder ein Computerspiel oder was weiß ich. Die Dinge stehen gar nicht in Konkurrenz, sondern wir leiden oder wir leiden auch nicht. Ne? Aber Gottes Liebe ist immer da. Wir befinden uns in diesem Feld und in diesem Feld können wir auch ruhig werden. Also ich empfand, obwohl es sehr mathematisch ist, ich fand dieses Bild außerordentlich hilfreich, um diese Konflikte, die da immer entstehen, eigentlich nicht zu lösen, sondern sie aus einer anderen Perspektive mal zu betrachten und darin dann auch ruhig werden, dass also auch Leid nicht gleich rückwärts gesehen wird, dass Gott mich nicht liebt. Es gibt noch ein anderes Bild dafür, wenn wir mal unser praktisches Leben betrachten, und zwar ist das, dass wir uns auf Inseln befinden. Weil Dinge einfach nicht so übereinander zu kriegen sind, befinden wir uns auf Inseln. Manchmal befinden wir uns auf der Insel der Vorherbestimmung. Diese Insel ist besonders wichtig, dass wir wissen, dass Gott uns nicht fallen lässt. Also in der Vorherbestimmung ist ja nicht nur ein logisches Debakel mit verbunden, sondern ist ja eine große Zuversicht, dass Gott uns nicht fallen lässt, weil er uns vor Grundlegung der Welt schon erwählt hat. Also das beruhigt Ne? Und mal befindet man sich auf dieser Insel und dann sagt der liebe Gott, du pass mal auf, jetzt geh mal eben auf die andere Insel, jetzt ruhe dich mal nicht zu sehr darin auf, sondern da steht dann, schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Ne? Aber diese Inseln, die sind ja direkt nebeneinander, schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Da sind also beide Inseln. Manchmal befinden wir uns auf einer Insel und das ist auch in Ordnung, auch in der Verkündigung. Da heißt es auch nicht, weil ich jetzt gerade, was weiß ich, in der Vorherbestimmung mich befinde, nee, da muss jetzt unbedingt das andere auch gesehen werden. Nein, sei erstmal auf dieser Insel und dann bist du wieder auf der anderen Insel. Und da müssen wir nicht immer dieses Ja-Aber haben, dass wir versuchen, die Dinge immer wieder noch wieder anders zu sehen. Aber ich möchte jetzt, da die Zeit schon dahin jagt, mal auf etwas Praktisches auch zu sprechen kommen. Und zwar, wir haben ja diese Probleme, diese auch teilweise politischen Probleme in unserem Land, wo Christen sich wirklich fragen, wie sollen wir darauf reagieren? Nehmen wir zum Beispiel mal die Zeit, wo die vielen Flüchtlinge ins Land kamen. Da kam also eine Bewegung auf, die sagte, islamische Unterwanderung. Und eine andere Bewegung kam gleichzeitig auf, das war die Willkommenskultur. Erinnert ihr euch noch? Also die einen waren die Willkommenskultur und die anderen war islamische Unterwanderung, macht die Grenzen zu, ne? Und so weiter. Und Christen kamen da wirklich ins Schleudern, wo sollen wir uns jetzt ansiedeln? Und es ist tatsächlich so, diese Frage hat damals schon vor Corona, Christen auseinandergetrieben. Die einen waren mehr bei diesem Lager, wir müssen den Islam bekämpfen, der macht uns, wir werden hier alle unterwandert und so weiter. Und die anderen sagten, nein, wir müssen die Fremden aufnehmen, wir sind ja Fremdenliebe, sollen wir auch, sogar unsere Feinde sollen wir lieben, die Willkommenskultur. Und das hat man dann aufgestellt und das ging dann so als Kontrast gegeneinander. Die einen waren dann mehr damals so Richtung Pegida, und die anderen waren dann mehr, ich weiß gar nicht, wie diese Richtung vielleicht sich nennen. Aber ich habe selber in so einem Komitee gesessen, wo es um die Willkommenskultur ging. Und habe bei mir selbst gedacht, ja, Menschen, die in Not sind, sind wirklich willkommen. Aber vergesst bitte nicht, die kommen aus einer anderen Kultur. Die dachten immer, wir sind doch alle gleich. Ne? Und so ganz so ist das nicht. Das haben wir dann auch in unserer diakonischen Arbeit sehr genau gemerkt. Aber wenn wir das jetzt auch mal aus diesem Blickwinkel sehen, dann ist also hier islamische Unterwanderung und dort, wir nehmen sie auf, wir sind gutgläubig, sie sind in Not, wir wollen ihnen helfen und so weiter. Und beides schien sich irgendwie so ein Stück zu widersprechen auf dieser Linie. Und dann habe ich mal eine Senkrechte gesetzt. Und die lautet ganz schlichtweg Gottvertrauen. Einfach Gottvertrauen. Und dann habe ich Leute mal gefragt, was würdest du denn machen jetzt als Christ, wenn wir wirklich islamisch unterwandert werden? Was ist jetzt dein Auftrag? Sollst du die Leute alle aus dem Land treiben? Remigration oder wie man das nennt? Sollst du die Leute aus dem Land treiben? Das Kind eventuell mit dem Bade ausschütten? Ist das jetzt dein Auftrag? Und wie ist es, wenn du Willkommenskultur hast, wie gehst du damit um, dass vielleicht Leute auch böse gesonnen sind und gar nicht so die Willkommenskultur, also dass sie die ausnutzen, wie gehst du damit um? Und dann sage ich, für mich ist entscheidend, und das ist diese Senkrechte, Gottvertrauen. Selbst wenn etwas ganz Böses auf uns zukommt, lebe ich aus Gottvertrauen. Das heißt, ich handle nicht aufgrund der Angst, was auf mich zukommen könnte, sondern ich handle aufgrund der Zuversicht, die Gott mir gibt. Und zwar in jedem Fall. Das heißt, ich kann Menschen willkommen heißen und ich kann auch eine Realität erkennen, die teilweise wahrscheinlich auch stattfindet. Aber ich tue es immer mit Gottvertrauen. Und wisst ihr, wenn es mit Gottvertrauen geschieht, dann sind beide Standpunkte gar nicht mehr so gegensätzlich, sondern die ergänzen sich nur ein Stückchen, relativieren sich vielleicht auch, aber die Vereinigung der Christen, dass sie jetzt nicht auseinanderdriften in diese Lager, besteht darin, dass wir immer mit Gottvertrauen an die Sache rangehen und wissen, wir handeln so, wie er es will und nicht, wovor wir Angst haben. Ohne Gottvertrauen, wenn wir mal in die unteren Quadranten gucken, Willkommenskultur ohne Gottvertrauen ist oft blauäugig. Man sieht gar nicht, was richtig los ist. Aber islamische Unterwanderung ist angstbelegt. Und Angst ist schon ein Sprichwort, ist kein guter Ratgeber. Vor allen Dingen nicht bei unserem Herrn Jesus. Also Gottvertrauen, das ist eigentlich die Senkrechte. Und dann, wenn wir uns dann verschieden anordnen, nicht mehr so wichtig. Wo das noch deutlicher wurde, ist das Impfen. Ihr lieben Leute, wir schreiben ja nun auch die Andachten. Und dann schrieben mir Leute zu Corona-Zeiten, Herr Mumsen, hoffentlich haben Sie sich nicht impfen lassen. Bitte nicht, machen Sie das nicht. Ne? Ich dachte, woher habt ihr Angst? Ja, Bill Gates und wenn da ist noch was anderes drin und so weiter oder noch nicht richtig erforscht und so weiter. Und ich meine, ich war mir völlig klar, man hat mit heißer Nadel da einen Impfstoff gemacht. Also ob der jetzt wirklich die Krönung ist, das war mir klar. Das muss nicht sein. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Und da habe ich auch gesagt, die gleiche Sache. Impfen ja, impfen nein, Gottvertrauen. Ich sage, was ich tue, tue ich im Gottvertrauen. Lasse ich mich nicht impfen, tue ich das im Gottvertrauen und nicht aus Angst. Lasse ich mich impfen, tue ich das aus Gottvertrauen. Und nicht aus Angst. Das ist der eigentliche Punkt. Und ich glaube, wir brauchen diese Senkrechte. Wir brauchen manchmal diese Sicht. Denn diese Lager, die sind ja so weit auseinandergegangen. Die Christen, die ich kennenlernte aus dem anderen Lager, die wurden ja richtig missionarisch. Die haben mir alles erzählt, ja, und schrecklich, und was da alles gemacht wird und so. Und ich sage, wenn du so mal für Jesus reden würdest, mit diesem Engagement, da war irgendwie Funkstille plötzlich, ne? Also mir ist es im gewissen Sinne egal, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, ja, aber es wurde wirklich festgestellt und so. Ja, mag sein. Ne? Mag sein, das ungeimpfte, unsichere Leben, mag sein, das geimpfte, unsichere Leben, es wurde festgestellt. Wir haben einen lebendigen Gott. Und der sagt, wenn Sie etwas Giftiges trinken, und ich glaube, die Nadel meint er auch, oder die Nichtnadel, also den Virus, es wird ihnen nicht schaden. Und diese Sichtweise, die hat mir sehr geholfen, denn mir geht es eigentlich um eins, und damit merke ich schon, dass die Zeit hier, muss diese Uhr hier liegen? sonst kriegt ihr keinen Mittag.
Aber das ist wie ein Kind. Ja, ja. Wenn die Uhr wegtun, läuft die Zeit trotzdem.
Das weiß man nicht. Schon Einstein hat gefragt, existiert der Mond eigentlich, wenn ich nicht hingucke? Das kommt aufgrund der Quantenmechanik, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Wo war ich jetzt? Mir ist es wichtig, mir ist diese Sichtweise so wichtig, damit wir nicht zweifeln an Gottes Wort und damit wir uns nicht auseinandertreiben lassen als Christen. Gott segne euch. Danke.